Ja, ich möchte uns heute Morgen zunächst Worte lesen, die, ich denke, vielen von uns vertraut sind. Und zwar aus dem Matthäus-Evangelium, Worte Jesu, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Dort sagt Jesus: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Vielen vertraut, ich werde euch erquicken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, hat Luther wiedergegeben. Dann werden eure Seele Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei bekannten Worten ist es ja so, dass man auch sehr leicht darüber hinweghört oder sagt, ja, nichts Neues. Also was soll da schon kommen? Und so ging es mir auch lange Zeit, weil mir dieses Wort auch schon seit Kindheitstagen vertraut ist. Bis es mir zu etwas Programmatischem wurde. Denn hier fragt man sich ja zunächst, wem gilt dieses Wort? Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid, die ihr belastet seid, dann wirklich alle. Bonhoeffer hat mal gesagt, voll Absicht ist hier kein begrenzendes, einschränkendes Wort gesagt. Mühselig und beladen ist, wer sich so fühlt. Und wahrhaftig auch, wer sich nicht so fühlt, weil er sich nicht so fühlen will. Also zunächst mal für alle. Als Jugendlicher dachte ich, ach, das ist was für die Alten, für die Kranken, für die Schwachen. Also mir gilt das nicht, ich brauche das nicht. Mittlerweile weiß ich, dass ich das brauche. Jeder. Und Jesus spricht hier doch allerdings auch noch eine bestimmte Last an. Und die wird auch im Zusammenhang des Matthäus-Evangeliums deutlich, wenn er zum Beispiel sagt, Sie, die Schriftgelehrten und Pharisäer, binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Und bei diesen unerträglichen Bürden geht es um die Ansammlung und Auflistung der Gebote, die die Schriftgelehrten aus dem Alten Testament, also vor allen Dingen eben aus den 5 Büchern Mose, zusammengefasst haben. Aber nicht nur das. Sie haben auch viele sogenannte Ausführungsbestimmungen hinzugefügt, um klar darzulegen, was im Einzelfall gilt. Und das bedeutete, für jeden, der das ernst nehmen wollte, wer nun Gott folgen wollte, wollte das ja auch ernst nehmen, bestand das Leben, das geistliche Leben primär aus Regeln, aus klaren Regeln, die bis in die Kleinigkeiten hinein schon festgelegt waren. Es gab praktisch ein engmaschiges Netz an Vorschriften für jede Eventualität. Das ist schon gleich am Anfang so, dass wir dazu neigen zu sagen, ja, ich will es noch ein bisschen genauer festlegen. Als Eva verführt wurde, da heißt es ja, dass sie gefragt wurde, ja, darf man von diesem Baum nicht essen? Und dann sagt sie, ja, man darf nicht von essen. Und Gott hat auch gesagt, rührt es nicht an. Das war so eine Zusatzbestimmung, wo sie sich selber sagte, am besten berührt man diesen Baum gar nicht. Dann kann es auch nicht passieren, dass man davon isst. Logisch, oder? Die Frage ist nur, hat es funktioniert? Es hat nicht funktioniert. Auch ein engmaschiges Netz an Regeln hält uns nicht ab, von dem Gottes Weisung zu übertreten. Nun sagen wir, ja gut, das ist im Alten Testament so. Das war vielleicht zur Zeit Jesus so, aber wie ist es denn heute mit mir, der ich Jesus folgen möchte, als Christ? Nun, viele verstehen auch, das Leben als Christ, darauf trifft man in der Gesellschaft immer wieder und auch in christlichen Kreisen, als eine Zusammenfassung vieler Regeln. Und dann ist es so, dass das Christenleben als etwas wirklich Schwieriges verstanden wird. Wenn nicht sogar als etwas sehr Erdrückendes und manchmal sogar unmöglich. Nun gibt es darauf zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist diese: Ich will mit noch mehr Energie verbissen kämpfen, dass es gelingt. Ich will all die Regeln, die mir begegnet sind, vielleicht manchmal auch einer frommen Tradition heraus in einer Gemeinde begegnet sind, das will ich alles einhalten, dann muss es doch endlich gelingen. Dabei treffen wir auf manches verkrampfte Christsein. Ich war mal zu einer Kur bei dem Herrn von Kunert und der so uns eingeführt hat in so leichtes Joggen und so weiter. Und er wollte damit deutlich machen: Leute, wenn ihr so verbissen kämpft als Läufer und nachher völlig abgekämpft dort stehen, das ist nicht gesund. Und er hat uns ein Bild gezeigt und gesagt: Was so hässlich aussieht, kann nicht gesund sein. Und das hat sich mir eingeprägt. Und ich möchte sagen, wer so verbissen aussieht, verbissen kämpft, auch als Christ, der strahlt das Evangelium nicht mehr aus. Also die eine Möglichkeit ist, noch verbissener zu kämpfen. Die andere Möglichkeit für manchen bedeutet, ich lasse es ganz sein, ich schaffe es ja doch nicht. Das klingt demütig, aber ist auch gefährlich. Frank Laubach hat mal gesagt: Wenn Sie Ihr persönliches geistliches Leben ermüdend finden, könnte es sein, dass auch Gott es ermüdend findet. Und jetzt kommen wir zu dem, was Jesus hier sagt: Kommt erst einmal zu mir. Kommt erst mal zu mir. Das ist euer Platz. In Markus 3 heißt es: Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete. Aber erstmal, dass sie bei ihm sein sollten. Das ist immer zuerst unser Platz. Jesus sagt: Kommt her zu mir, damit ihr bei mir seid. Natürlich, ich will euch aussenden. Ich habe auch eine Arbeit für euch. Ich habe auch einen Auftrag für euch. Aber es könnte passieren in einer Gemeinde, dass Mitarbeit so stark betont wird, dass man darüber auch alles definiert wird. Das ist wichtig, ja. Und oftmals findet man auch in einer Gemeinde erst richtig rein, wenn man mitarbeitet. Das ist so. Aber das Primäre muss sein und bleiben: Kommt erst zu mir und seid bei mir. Letztlich gilt das täglich. Wir müssen erst mal bei ihm sein, bei ihm zur Ruhe kommen, um dann das auszuführen, was er uns aufgetragen hat. Also das Erste: Kommt her zu mir. Das ist das neue Lebenskonzept. So werdet ihr Ruhe finden. Ich will euch Ruhe geben. Und ihr werdet erleben, dass meine Last leicht ist. Aber dann sagt er auch: Nehmt auf euch mein Joch. Er sagt also nicht: Macht es euch selber leichter. Das sagt er nicht. Sondern er sagt: Nehmt auf euch mein Joch, das ich euch gebe. Es geht also nicht um irgendeine Light-Version, Jünger Jesu zu sein, sondern wer das will, der gibt sich ganz hin. Dallas Willard schreibt einmal: Nicht nachzufolgen kostet uns genau jene Fülle des Lebens, die Jesus uns zu schenken gekommen ist. Nehmt auf euch mein Joch heißt einfach, ihm nachzufolgen. Aber nicht unter dem Joch der Schriftgelehrten, nicht unter dem belastenden, nicht zu erfüllenden Gesetz, an dem wir scheitern, sondern unser Bezugspunkt ist ein neuer, nämlich Jesus selbst. Und wir erleben, dass sein Joch sanft ist. Nun, so ein Joch ist für uns heute nicht mehr so alltäglich vor Augen, aber ich denke, uns wird es schon vertraut sein, dass man also die Tiere damit ausgerüstet hat, damit sie den Pflug oder einen Wagen oder was auch immer ziehen konnten. Und man muss aber denken, dass Jesus Zimmermann war. Gut, es war nicht sein erster Job, Joche herzustellen wahrscheinlich, aber er wusste, mit Holz zu arbeiten. Und ein Joch wird angepasst an das Tier. Und er sagt: Wenn ihr unter meiner Herrschaft seid, Wenn ihr also mit mir unterwegs seid, wenn ihr mir folgt und dann auch eben in meinem Dienst steht, dann tut euch das gut. Es kann euch nichts Besseres passieren. Und da sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Er sagt nicht, ich drücke es dir auf, ob du willst oder nicht. Nein, du entscheidest. Du entscheidest, ob du dieses Joch aufnimmst. Dieses ist sanft. Und wenn uns manchmal es schwer vorkommen sollte, Jesus zu folgen, sollten wir uns bewusst machen, ihm nicht zu folgen, ist wirklich schwer. An ihm vorbeizuleben ist ein Leben, das in die Irre führt und oft auch weitreichende zerstörerische Folgen für unser Leben hat. Es geht also nicht um die Frage Joch, ja oder nein. Es geht um die Frage, welches. Meine Last, sagt Jesus, ist leicht. Johannes schreibt es auch nochmal in seinem Brief, seinem ersten Brief, wo er schreibt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Schwer ist nicht das, was wir gerne tun. Ich lasse einmal von einem Jungen, der einen anderen Jungen, einen Jüngeren, getragen hat. Und dann wurde er gefragt, ja, was machst du da? Das ist doch sicher eine schwere Last. Oh, sagte der Junge, das ist nicht eine Last, das ist mein Bruder. Und die Frage ist, wie sehen wir das, was Jesus uns aufträgt? Wenn wir das als eine zusätzliche Last sehen, haben wir nicht das rechte Verständnis. Sondern wenn wir das, was er aufträgt, uns gibt, müssen wir es nehmen als etwas, was zu uns gehört, weil wir ihm gehören. Weil wir eine intensive Beziehung zueinander haben. Es geht also nicht irgendwie eine fremde Last auf sich zu nehmen, sondern etwas, was originär zu uns gehört. Und wenn wir gar nicht mehr darüber nachdenken, ob das eine Last ist, dann haben wir diesen Punkt erreicht, wo wir sagen können, seine Last ist leicht. Dann erleben wir eine Leichtigkeit im Leben mit Jesus. Und dann sagt er, als Drittes, lernt von mir. Lernt von mir. Und dabei möchte ich eben stehen bleiben. Lernt von mir. Denn so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Nun, lernen von Jesus heißt nicht einfach das Glaubensbekenntnis kennen oder einen biblischen Unterricht teilzunehmen, so gut das alles ist, sondern lernen von ihm heißt schlichtweg ein Jünger von ihm zu sein, ein Lehrling zu sein, ein Auszubildender, ein Student oder was immer wir darunter verstehen. Also einer, der nicht nur in theoretischer, sondern auch in praktischer Hinsicht, wie damals die Jünger, von Jesus lernen. Und das bedeutet auch, ohne Training geht es nicht. Wer also meint, ich lese einfach nur mal das, was Jesus gesagt hat, und wenn ich das gelesen habe, setze ich das einfach um und dann bin ich ein guter Nachfolger von Jesus. Ich habe das nicht so erlebt, dass es einfach funktioniert. Dass man nur die Bergpredigt lesen braucht und am Ende nach diesen drei Kapiteln weiß, wie man zu leben hat mit Jesus, und dann macht man das einfach so. Es ist ja nett, ein Armband zu haben, wo draufsteht, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Na, nun, dass wir das nicht wissen. Dass wir das wissen, das ist klar. Aber tun? Einfach tun? Nein, das erfordert Training. Ich denke da gerne an Frank, der in unserer Gemeinde ein passionierter Basketballspieler war. Und auch dort sehr erfolgreich war, mit seiner Frau, die übrigens auch Basketball spielte. Ich stelle mir vor, ich gehe zu dem Frank hin und sage ihm, Frank, zeig mir mal, wie spielt man Basketball? Nun, er nimmt den Ball und wirft ihn also in den Korb. Ich schaue mir das an und sage, ja, toll. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Da ist der Korb, hier der Ball und hier bin ich. Nimm den Ball, werfe und, naja, Sie wissen schon, ihr wisst schon Bescheid. Gut, es ist Training nötig. Dass der Frank an diesen Punkt gekommen ist, da liegen Jahre dazwischen. Und wir bewundern solche Leute. Wir bewundern Sportler, ob man nun sportbegeistert ist, ist ja egal. Ja, aber wir bewundern Sportler, wir bewundern Musiker, wir bewundern Leute, die also irgendwas erreicht haben, offensichtlich durch Training, durch Üben, Üben und nochmal Üben. Und ein Jünger von Jesus zu sein und von ihm zu lernen, ist nicht weniger als auch solch ein Training. Ohne dem geht es nicht. Wer hier also einen kurzfristigen Erfolg möchte, manchmal erleben wir das auch in christlichen Gemeinden, dass man sagt, ah, das wäre doch wunderbar, ich setze mich hier hin, jemand legt mir die Hände auf und dann kriege ich den Kick und auf einmal passiert alles wunderbar. Offensichtlich ist es nicht so. Jesus sagt, lernt von mir. Lernt von mir. Und wo beginnt dieses Lernen? Genau da, wo du stehst und wo ich jetzt stehe. Beginnen meine ich jetzt nicht, dass davor nichts war. Ich hoffe doch. Aber wenn es um etwas Neues zu lernen gilt, dann eben gerade da, wo ich bin. Denn nur dort befinde ich mich. Woanders geht es nicht. Und da möchte Jesus mit uns weitergehen. Er findet uns an keinem anderen Punkt. Und das macht mir Mut, hier zu sagen, ja, jetzt, weiter. Und da sage doch keiner, es gäbe einen Punkt in seinem Leben, wo er aufgehört hätte zu lernen. Oder, ja, vielleicht schon, aber er hätte noch was zu lernen, ja? Er hätte noch was zu lernen. Man sagt ja, man lernt nie aus oder bis ins Alter muss man lernen und so weiter. Ja, das sind so Sprüche, die man so sagt, aber wenn man das dann auch tatsächlich so spürt, ist es ein wichtiger Punkt. Ich habe zu lernen und zwar zu lernen von Jesus. Und das sind nicht nur Fertigkeiten, sondern es ist ja vor allen Dingen das Lernen im Blick auf meinen Charakter und auf meine Lebensgewohnheiten. Und da bleiben wir dran. Wer allerdings diesem Lernen ausweicht, der wird nie erleben, dass die Last von Jesus leicht ist. Das hängt miteinander zusammen. Und so werden wir aufgefordert, durch dieses Lernen von mir jetzt mit diesem Training zu beginnen und weiterzumachen. Denn wenn er sagt, lernt von mir, dann ist es offensichtlich möglich zu lernen. Sonst würde dieser Satz keinen Sinn machen. Aber nehmen wir mal an, ein Schüler kommt nach Hause zu seinen Eltern und sagt, oh, Mist, ich habe wieder eine 5 geschrieben oder was auch immer, oder eine Klausur verpatzt oder was auch immer. Und dann sagt er aber, im nächsten Jahr soll das anders werden. Und dann kommen die Eltern hin und zu dem Sohn und sagen ihm, ja, ganz nett, dass du das vorgenommen hast, aber du weißt ja, mit den guten Vorsätzen, das klappt ja sowieso nicht. Würden Eltern so reden? Würden Eltern so reden? Wir sagen uns das. Ja, ich habe es immer schon versucht und gute Vorsätze und so weiter, aber das klappt ja sowieso nicht. Dann würden wir dem widersprechen, was Jesus hier sagt. Lernt von mir. Vieles, was du geworden bist, was du geschafft hast, was du gelernt hast, begann mit dem Vorsatz, es zu wollen. Auch mit Widerständen zu rechnen, ja, aber es dennoch zu wollen. Wenn Jesus sagt, lernt von mir, dann stellt er uns auch die Frage, willst du lernen? Damit beginnt es. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und wir können tatsächlich für uns Vorsätze fassen. Schau mal zurück in dein Leben. Was hast du erreicht? Oder was hast du vielleicht auch angeschafft, wo du gesagt hast, das werde ich nie schaffen. Ich habe nicht die Fähigkeit dafür oder ich habe nicht das Geld dafür. Und doch, wenn du dran bleibst, realisiert sich manches, was du früher für nicht möglich gehalten hast. Sollte das bei Jesus anders sein, wenn er sagt, lernt von mir? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das sagt uns zweierlei. Das sagt uns einmal, so gehe ich mit euch um. Ich gehe mit euch sanftmütig um. Ich gehe einen Weg mit dir, der ein klares Ziel hat, aber für dich verträglich ist, dass du ihn gehen kannst. Und ich gehe in einer demütigen Weise mit dir um. Das heißt, ich schaue nicht verächtlich auf dich herab, als wenn du jetzt ständig hier der Versager seist. Nein, ich gehe wirklich mit dir. Ich bin an deiner Seite. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann wundern wir uns ja, wie Jesus sich mit den Jüngern immer wieder abgegeben hat und sie wieder an die Hand genommen hat und einen Schritt weitergeführt hat, obwohl die immer wieder auch daneben gelegen haben. Glücklicherweise ist das so. So geht Jesus mit uns um. Aber genau das sollten wir auch von ihm lernen. Nicht nur, dass er so mit uns umgeht, sondern dass wir auch diese Sanftmut und diese Demut lernen. Nun, das Wort Sanftmut klingt so ein bisschen weicheiermäßig, sage ich jetzt mal. Aber das ist es gar nicht. Das ist es gar nicht. Jemand hat es mal so wiedergegeben, und das finde ich eigentlich sehr treffend. Sanftmut ist die innere Stärke, die es sich leisten kann, milde zu sein. Sanftmut ist eine innere Stärke, die es sich leisten kann, milde zu sein. Wie ein wildes Pferd, das gezähmt worden ist. Ja, also so, ja, ist viel Kraft, nicht Schwachheit. Viel Kraft, aber kontrollierte Kraft. Und Demut, eben nicht herabschauen auf anderen, sondern Demut bedeutet letztendlich, dass wir uns Gott unterordnen, so wie Jesus sich seinem Vater untergeordnet hat. Das ist wirkliche Stärke. Wirkliche Stärke im Sinne von Jesus. Und so geht er seinen Weg. So geht er seinen Weg, zielgerichtet auf das Kreuz zu. Das ist nicht Schwäche, das ist Stärke. Lernt von mir. Und darauf steht diese Verheißung von Jesus, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr etwas tut, was auch immer es ist, Gartenarbeit, handwerkliches Nachdenken, Briefe schreiben, Bücher schreiben oder was auch immer, wenn ihr es gerne tut, dann hat das doch etwas Beruhigendes, Erfüllendes. Denn zur Ruhe finden, zur Ruhe der Seele finden, heißt ja jetzt nicht, sich auf den Kanaren am Strand hinzulegen und sich stundenlang von der Sonne bescheinen zu lassen, oder? Ich finde, das kann sehr ermüdend sein, aber nicht beruhigend. Sondern wirklich zur Ruhe in unseren Seelen finden wir, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Und genau diese Fülle sagt uns Jesus zu. Er sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und das Leben in ihrer Fülle haben. Eben habe ich Dallas Willard schon mal zitiert. Ich tue es noch einmal. Er sagt, die richtige Perspektive wäre es, die Nachfolge Christi nicht nur als eine Notwendigkeit anzusehen, sondern als die höchste Erfüllung des Menschseins und als ein Leben auf höchstem Niveau. Ich sage es noch einmal. Die richtige Perspektive wäre es, die Nachfolge Christi nicht nur als eine Notwendigkeit anzusehen. Ich muss ja Jesus folgen. Sondern als die höchste Erfüllung des Menschseins, mehr geht nicht, und als ein Leben auf höchstem Niveau. Und das geschieht durch Lernen, indem wir als Jünger von Jesus lernen. Und dann sagt er, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sagt er nicht, wenn ihr ausgelernt habt, dann könnt ihr zur Ruhe finden. So habe ich manchmal gedacht, Siegfried, wenn du alles geschafft hast, dann kannst du zur Ruhe finden. Wenn du alles weißt, wenn du deine Bibel noch besser kennst, wenn du auf jede Frage, die dir gekommen ist, auch eine Antwort gefunden hast, dann kannst du zur Ruhe finden. Jesus sagt, nein, das stimmt nicht. Er sagt, wenn du lernst, dann findest du zur Ruhe. Im Prozess des Lernens, in der Haltung des Lernens, im dran Lernen bleiben, wirst du Ruhe finden für deine Seele. Ist das nicht so wunderbar? Ich finde das super. Ich finde das super. Ich darf lernen. Ja, ich muss auch lernen. Aber ich darf auch lernen. Ich darf in diesem Lernprozess bleiben. Übrigens ist es mit Menschen, die lernen wollen, auch viel angenehmer umzugehen, oder? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, mit Menschen zusammen zu sein, die mir den Eindruck zu vermitteln, ich habe schon alles gelernt und zweitens übrigens weiß ich alles besser als du. Und mir dann von vorne bis hinten Ratschläge geben, dann knicke ich ein und sage, nee, also das tue ich mir nicht an. Aber mit Menschen zusammen zu sein, die die innere Haltung des Lernens für ihr Leben und auch des Lernens für ihr Leben mit Jesus bewahrt haben, mit diesen Menschen bin ich gern zusammen. Denn dann sind wir auf derselben Ebene, du und ich. Wir sind beide auf derselben Ebene und lernen. Du an etwas anderem, Matthias, vermute ich mal. Es ist nicht dasselbe Themenfeld. Aber du und ich, wir haben unsere Themenfelder, wo Jesus gerade mit uns dran ist. Und da sind wir gemeinsam unterwegs. Da sind wir auch gemeinsam unterwegs als Gemeinde. Übrigens kann einen das auch sanftmütig und demütig machen, in der Hinsicht, dass wir sagen, ach, so wie Jesus ein bisschen Zeit mit mir gebraucht hat, um mit mir weiterzukommen, so braucht es der andere dann auch wohl. Gebe ich ihm doch die Zeit, oder? Die Zeit zu lernen, zur Ruhe zu finden. Ich möchte noch mit uns beten. Ach Herr, ich danke dir dafür, dass du der Lehrmeister bist, der ein Joch hat und eine Last, die leicht ist. Danke, Herr, dass wir uns das nicht schönreden müssen, sondern dass du da bist, um deine Zusagen, deine Verheißungen, auch diese Verheißung der Ruhe einzulösen. Und Herr, ich möchte dich sehr bitten, dass du uns führst, jeden Einzelnen persönlich, in den Lernfeldern, mit denen du gerade bei ihm oder bei ihr dran bist. Und danke, Herr, dass es so gut ist, Lernender bei dir zu sein. Herr, wir könnten es uns nicht besser wünschen, als dass du unser Rabbi, unser Meister, unser Lehrer bist. Amen.